Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Am 15. August 1947 kam es in Südasien zu einer der größten Katastrophen in der Geschichte. Als die Ex-Kolonialmacht England Indien in die Unabhängigkeit entließ, ging das mit der politischen Teilung des Landes in ein verkleinertes Indien und den neuen Staat Pakistan einher. Etwa 12 Millionen Menschen machten sich daraufhin auf die Flucht. 75 Jahre danach, das literarische Erbe der indischen Teilung von Margarete Blümel.
Die Kinder vom Bruder meines Großvaters sind bei der Teilung Indiens im östlichen Teil des Landes geblieben, der sich später von Pakistan gelöst hat und zu Bangladesch geworden ist. Sie sind zwar meine Blutsverwandten, aber de facto Ausländer für uns, weil Bangladesch ein eigener Staat ist.
Meine Eltern sind 1947 nach der Teilung Indiens von Ost nach Westbengalen geflohen. Die Verachtung, die ihnen damals entgegenschlug, etwa bei der Arbeitssuche, ist immer noch greifbar. Wir sind nun einmal die aus Ostbengalen.
Meine Mutter kritisiert mich immer wieder wegen meiner Aussprache. Du bist doch schon lange erwachsen, sagt sie. Wieso legst du diesen Akzent nicht ab? Ich rede zum Beispiel im Bus mit ihr und sie schimpft: Warum musst du eigentlich jedem präsentieren, dass wir aus Ostbengalen kommen?
Im Jahre 2015 riefen die Goethe-Institute aus dem indischen Kolkata, ehemals Kalkutta, und aus Dhaka, Bangladesch, das Projekt Inherited Memories ins Leben. Über die Dauer von 5 Monaten hinweg wurden 20 bengalische Frauen und Männer aus Indien und Bangladesch danach befragt, welche Rolle die Teilung Indiens heute in ihrem Leben spielt.
Okay. Audio on? Camera one?
Rolling.
Camera two rolling.
Die Videoaufzeichnungen der Gespräche mit Kindern und Enkeln derer, die 1947 eines der größten Dramen der Geschichte erlitten haben, sind im vergangenen April als Buch erschienen. Inherited Memories, Third Generation Perspectives on Partition in the East. Der Autor Nazes Avros ist 60 Jahre alt, durchtrainiert und mit wachsamem Blick und stammt selbst aus der Metropole Kolkata. Er hat ein genuines Interesse daran, die Erinnerung an 1947 wachzuhalten und zu reflektieren.
If Bengal was not divided, what would have been the history of this region? Nobody knows.
Wenn Bengalen damals nicht geteilt worden wäre, wie wäre es für uns weitergegangen? Ich weiß, diese Frage lässt sich nicht beantworten. Doch wenn wir nun am 15.8. 75 Jahre Unabhängigkeit feiern, sollten wir auch darüber reden, was dem damals vorausgegangen ist. Und natürlich auch Revue passieren lassen, was danach geschah. Es ist nicht damit getan zu sagen, am 15. August feiern wir zum 75. Mal Indiens Unabhängigkeit. Denn zugleich ist es doch auch so, dass das bengalische Volk genau dann seit 75 Jahren getrennt ist.
Mit dem Ende der britischen Kolonialherrschaft wurde der indische Subkontinent in 2 Staaten aufgeteilt: Indien und Pakistan. Mehr als 12 Millionen Menschen machten sich auf die Flucht, um dorthin zu gelangen, wo sie sich ihrer religiösen Zugehörigkeit wegen am ehesten willkommen fühlten. Die Muslime nach Pakistan, Sikhs und Hindus nach Indien. Einige Bundesstaaten traf es besonders hart. Bengalen etwa wurde in das indische Westbengalen und das pakistanische Ostbengalen aufgespalten. 1971 kam es zum sogenannten Bangladesch-Krieg, der für die Bengalen eine weitere Teilung zur Folge hatte. Ostpakistan erklärte seine Unabhängigkeit und wurde zu Bangladesch.
I had spoken with people from the first generation who had witnessed it, who came as refugees, who tried to build lives.
Ich habe mit Menschen gesprochen, die damals als Flüchtlinge gekommen sind und sich hier in Indien ein neues Leben aufgebaut haben. Ebenso aber auch mit Angehörigen der dritten Generation, jüngeren Leuten, die meist einen groben Überblick darüber haben, warum es 1947 zu der Teilung kam. Dieser Teil unserer Geschichte gehört hierzulande leider nicht zum Curriculum und wird nicht hinreichend vermittelt.
Das weiß auch ein Lehrer namens Garuda, der in Annie Zaidis Anstiftung zum Mord die Geschichtsstunden der Klasse 10b daraufhin ausrichtet. In dem auch auf Deutsch erschienenen Roman der aus Südindien stammenden Autorin treten die Sehnsüchte, aber auch der Argwohn, mit dem Hindus und Muslime einander beäugen, pointiert zutage.
Wer hat eben Plassi gesagt? Reden wir über Plassi. Jassika. Wo? In einer anderen Welt? Oh, tut mir leid. Ich vergaß, dass du letzte Woche ja gar nicht da warst. Wegen Krankheit, natürlich. Sehr gut. Schief. Kannst du mir sagen, wo Plassi liegt? In Bengalen? Ja. Damals war es noch nicht Westbengalen. Die Teilung kam ja erst später. Klasse 10b. Bitte notiert euch. Plassi ist im Osten und Panipat liegt in etwa in der westlichen Mitte des Landes.
In Anstiftung zum Mord wird das Leben zweier Familien beschrieben, die in einer südindischen Kleinstadt nahe beieinander leben. Die Mitglieder der einen Großfamilie sind Hindus, die der anderen Muslime. Mit Beginn der Prozesse, die der Teilung Indiens vorausgehen, wird ein Keil zwischen die beiden Familien getrieben. Der Geschichtslehrer Garuda tut sein Bestes, der 10b das Ganze anschaulich zu vermitteln.
Schlagt einmal Seite 304 im Buch Moderne Geschichte auf. Da steht, dass Indien von den Briten geteilt wurde. Es geht um die sogenannte Zwei-Nationen-Theorie. Da steht etwas von der Muslim-Liga und dem Congress als den beiden wichtigsten politischen Kräften. Im selben Kapitel gibt es auch ein Bild mit Leuten, namenlosen, fast gesichtslosen Leuten, die unterwegs sind, die dahin gehen, wo es für sie sicher ist. Die dahin gehen, wo man ihnen sagt, dass sie gehen sollen. Ich bin aber nicht hier, um euch beizubringen, wie man zwischen den Zeilen liest.
Intoleranz und Spaltung beginnen, das zuvor meist friedfertige Miteinander zu bestimmen. Die Menschen der südindischen Kleinstadt sehen sich zunehmend als Angehörige religiöser Gruppierungen, Hindus und Muslime, die sich voneinander abgrenzen müssen, notfalls auch mit Gewalt. Der Geschichtslehrer versucht zu vermitteln.
Stellt euch einmal die Nation als eine riesige Zeltplane vor. Ein großes Stück Stoff, das aus allen möglichen Garnen gewebt wurde. Und jeder Streifen hat eine andere Eigenschaft. Aber das Ganze hat gehalten, weil das Gewebe solide war. Was passiert, wenn man dieses Stück Stoff gewaltsam auseinanderreißt? Gewalt, Bewegung, Atomisierung. Das Gefüge einer Nation besteht aus mehreren Milliarden von Molekülen. Wenn starke Kräfte in unterschiedlichen Richtungen daran zerren, wird Atom dann von Atom getrennt. Den Keim des Zwiespalts findet ihr in euch selbst. Da muss kein großes koloniales Schwert her, um das Gewebe der Nation zu zerteilen. Wir zerreißen uns selbst innerlich. Muskel für Muskel, Atom für Atom. Wir sind unsere eigene Bombe.
Arif Anwar sieht das ähnlich. Er ist einer der wenigen Autoren, die ihre Sicht der Dinge mit Erfahrungen aus Bangladesch verknüpfen können. Dort hat Arif Anwar seine Kindheit und Jugend verbracht. Heute lebt der 45-Jährige in der Nähe von Toronto, wo er Creative Writing lehrt. Einmal im Jahr hält er sich ein paar Wochen in Bangladesch auf.
Die Nachwehen der Teilung sind immer noch deutlich zu spüren. Bis heute gibt es diesen Riss, der sich durch die Familien zieht, wenn ein Teil der Angehörigen in Bangladesch lebt und der andere im indischen Westbengalen. Ähnlich verhält es sich mit den Menschen aus der Provinz Punjab, die aus einem indischen und einem pakistanischen Teil besteht. Das Ganze hat nach wie vor großen Einfluss auf unser aller Leben.
Arif Anwars Familiensaga The Storm wurde unter dem Titel Kreise ziehen ins Deutsche übersetzt.
Immer wieder bekomme ich Nachrichten von Leuten, die mir schreiben, wie froh sie seien, dass es dieses Buch gibt und dass man gern mehr Literatur aus Bangladesch in der englischen Belletristik sehe.
Rahim, einer der bengalischen Protagonisten, aus Kreise ziehen, muss sich angesichts der gewalttätigen Proteste im Vorfeld der Teilung entscheiden, ob er seine Heimat verlassen oder ob er bleiben will. Sein Chef möchte ihn nicht verlieren und stellt Rahim eine lukrativere Position in Aussicht.
Ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, wenn ihr Land entlang der Religionsgrenzen geteilt wird, bleiben sie dann hier oder ziehen sie nach Ostbengalen? Dorthin sollen die Muslime doch übersiedeln, wenn es nach dem Willen ihrer Anführer geht. Diese Frage hat sich Rahim selbst nahezu jeden Tag des vergangenen Jahres gestellt. Ist er in erster Linie Muslim, der einer eigens für die Anhänger seiner Religion vorbehaltenen Nation die Treue schuldet, oder vor allem Inder, dessen Herz einer Flagge mehr verpflichtet ist als einem Gott? Er konsultiert seinen Fahrer Mutalib. Wir leben doch jetzt schon 1000 Jahre zusammen, Sir. Hindus und Muslime sind wie meine Frau und ich. Wir streiten uns schon so lange, dass es uns fehlen würde, wenn damit plötzlich Schluss wäre. Rahim lacht. Ich frage mich, Mutalib, wie zwei so verschiedene Völker sich ein Land teilen und dort gemeinsam leben können. Unser Gott macht uns zum Herrn über alles Leben auf Erden. Und bei ihnen haben Kühe und Affen den Status von Heiligen.
Am Ende von Kreise ziehen lebt Rahim mit seiner Frau im zu Ostpakistan gehörenden Chittagong. Wenige Monate bevor der Provinzialstaat seine Unabhängigkeit erklärt und zu Bangladesch wird, trifft ein verheerender Sturm die Region. Für Rahim und seine Frau ist diese Naturkatastrophe ein Sinnbild für das Leid, das die Teilung ihnen zugefügt hat.
Kilometerweit ist das Land überflutet. Die Leichen, sie sind überall. Um Bäume geschlungen, im Flachwasser treibend, begraben unter Trümmern, aus denen hier und da Gliedmaßen ragen. Zerbrochen, gebläht, verdreht und zerquetscht. Jeden Alters, jeder Form, jeden Geschlechts. Oft Seite an Seite mit dem Vieh. Der Sturm, so zeigt sich, ist ein grausamer Gleichmacher. Kalkutta und nun Chittagong. Der massenhafte Tod ist ihnen gefolgt und nach so vielen Jahren hat er sie eingeholt.
कृपया ध्यान दीजिए 1258 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस.
Auch die in Delhi lebende Historikerin und Autorin Anshal Malhotra hat die Teilung Indiens mit ihren Auswirkungen diesseits und jenseits der indischen Grenze wiederholt thematisiert. In ihrem Buch Remnants of a Separation porträtiert die 32-Jährige 20 Zeitzeugen, die ihre Erinnerungen an das Leid an Gegenständen wie Küchenutensilien, Schals, Schmuckstücken oder Büchern festgemacht haben. Überbleibsel, welche die Betroffenen damals in ihre neue Heimat retten konnten.
Remnants of a Separation was published in 2017 to mark the 70th anniversary of independence and partition.
Remnants of a Separation kam 2017 heraus, zum 70. Jahrestag der Teilung und Unabhängigkeit Indiens. Ich hatte mich vorher mehrmals gefragt, ob sich überhaupt jemand für das Thema interessieren würde. Wie oft hatte ich von älteren Menschen, mit denen ich über diese Zeit sprach, gehört, warum stochern sie in dieser alten Wunde herum? Was geschehen ist, ist nun mal geschehen.
Genau das sagte auch Anshal Malhotras Großvater, als die Enkelin ihn vor 7 Jahren fragte, welche Erinnerungen aus dieser Zeit ihm besonders häufig in den Sinn kämen. Warum darüber reden? Es ändert ja nichts. Dann aber ließ er sich der Enkeltochter zuliebe doch darauf ein, seine Erfahrungen beizusteuern. Anshal Malhotra hat ihrem Großvater ein Kapitel in Remnants of a Separation gewidmet. Darin wird klar, wie überstürzt man mitten in der Nacht das Haus verließ, nachdem die Krawalle kurz vor der Teilung begonnen hatten. Die 5-köpfige Familie, so der Großvater, hatte nichts als eine Tasche mit dem Allernotwendigsten bei sich.
Zwei Tage lang irrten wir in der unerträglichen Augusthitze umher, bis wir ein provisorisches Camp für Hindus fanden, in dem wir für eine Weile unterkommen konnten. Es gab Reis, Mehl und Hülsenfrüchte zu kaufen. Und meine Mutter kochte uns ein einfaches, aber schmackhaftes Essen, Reis mit gewürztem Linsenbrei. Sie war eine Frau von unerschütterlichem Überlebenswillen und hatte 2 der leichteren Metalltöpfe und den Becher, aus dem mein Vater immer seinen Joghurt aß, eingepackt. Um zu überleben, müssen wir essen, sagte sie stets. Und was nutzt es uns, Nahrungsmittelrationen zugeteilt zu bekommen, wenn wir die Esswaren nicht zubereiten können? Die Kochutensilien und den Becher haben wir doch noch, Frau. Ja, sie sind alle oben, ganz hinten im Schrank. Anshal, holst du sie mal?
Anshal Malhotra ist mittelgroß und zierlich. Wenn sich während unseres Gesprächs ein Lächeln in ihr Gesicht stiehlt, sieht sie aus wie ein junges Mädchen.
My grandmother said, I wish that the pain of partition would have ended at my generation.
Ich dachte immer, es wäre gut, wenn der Schmerz über die Teilung unseres Landes in meiner Generation ein Ende gefunden hätte, sagte meine Großmutter oft. Aber wenn ich dich jetzt anschaue, wie du dich in diese Arbeit reinkniest und was dir diese Erinnerungen bedeuten, dann wird mir klar, der Schmerz ist nicht vorbei, noch lange nicht.
Der Großvater der Autorin betont aber, dass er auch Kraft aus all dem geschöpft habe.
Die Unabhängigkeit und Teilung Indiens hat Flüchtlinge aus uns gemacht. Aber dann hat Delhi uns dazu gezwungen, uns auf eigene Füße zu stellen. Wir haben uns von den Flüchtlingsrationen ernährt und die Schwierigkeiten des Neubeginns durchgestanden. Vergiss nicht, Anshal. Diese Stadt ist durchtränkt von den unermüdlichen Anstrengungen und den Opfern, die wir Flüchtlinge gebracht haben. Wir haben Delhi nachhaltig geprägt und nach oben gebracht. Und umgekehrt haben wir uns hier ein neues Leben aufbauen können.
You know, my grandfather was so particular about education.
Mein Großvater legte sehr großen Wert auf Bildung. Als die Familie von Pakistan nach Indien gegangen war, stand man praktisch vor dem Nichts. Doch Großvater besaß einen Universitätsabschluss, er war gebildet und eröffnete schließlich in Delhi einen Buchladen. Bari Sons. Das Geschäft ist heute unser Familienunternehmen. Der Laden sichert unseren Lebensunterhalt und ist für uns ein Remnant of Partition, ein Überrest der Teilung. Denn nur weil Großvater hierher emigriert ist, hat er dieses Geschäft gegründet.
For us, our livelihood, the bookshop, is a remnant of partition. It is because he migrated that he had to set it up.
Bei Bari Sons sind auch Werke von Gitanjali Sri, der diesjährigen Gewinnerin des Booker Prize, erhältlich. Die Schriftstellerin wohnt in New Delhi und ist im Juni 65 Jahre alt geworden. Kurz zuvor erhielt sie zusammen mit ihrer Übersetzerin Daisy Rockwell für ihren Roman Tomb of Sand die renommierte Auszeichnung. In dem Buch, das noch nicht ins Deutsche übersetzt worden ist, wird eine 80-jährige Frau über dem Tod ihres Ehemanns depressiv. Es gelingt ihr jedoch, sich mit ihrem Schicksal zu versöhnen. Mehr noch. Sie macht sich nach Pakistan auf, um dort das Trauma aufzuarbeiten, das ihr seit der Teilung Indiens zusetzt. Gitanjali Sri hat im indischen Fernsehen beschrieben, wie sie zu diesem Stoff kam.
It's a common enough image. Of a woman who is now nearing 80.
Leider ist es ja nicht ungewöhnlich, wenn eine 80-Jährige, die ihren Ehemann verloren hat, sich aufgibt und nur noch auf den Tod wartet. Die Angehörigen sind dann natürlich alarmiert und sie sagen Dinge wie, komm, steh doch auf, die Sonne scheint so schön. Und in der Küche haben wir ein paar richtig leckere Sachen vorbereitet, du wirst schon sehen, lass uns gemeinsam essen. Sie wollen die alte Dame wieder ins Leben zurückholen. Aber es funktioniert nicht.
Von ihrer Tochter begleitet, gelangt Gitanjali Sri's Protagonistin illegal nach Pakistan. Die beiden Frauen haben kein Visum, werden von der Polizei aufgegriffen und ins Gefängnis von Landikotal am Khyberpass gebracht.
Wenn der pakistanische Beamte aus Landikotal sie nach ihrem Namen fragt, sagt sie, Chanda. Auf die Frage nach dem Namen ihres Ehemannes entgegnet sie, Anwar. Und woher sie stamme. Sie hält eine Handvoll Erde hoch. Bitte nochmals, wo ist ihre Heimat? Hier, von diesem Grund und Boden stamme ich ab. Nennen Sie mir jetzt bitte Ihre Adresse. Landikotal. Zwei leere Zimmer, eine winzige Veranda und sehr hohe Mauern. Madame, ich habe Sie nach Ihrer Heimatadresse gefragt, nicht nach diesem Ort hier. Dies ist ein Gefängnis, Madame.
Die alte Dame ist in Begleitung ihrer Tochter, die es nicht über sich gebracht hat, die Mutter allein nach Pakistan gehen zu lassen, aber auch nicht damit zurechtkommt, wie sie sich nun benimmt und wozu sie imstande zu sein scheint.
Wer ist diese Frau? Ich kenne sie nicht mehr. Jeden Tag hat sie eine neue Geschichte auf Lager. Hat sie den Verstand verloren? Oder bin ich es, deren Verstand gelitten hat? Ich ertrage diese ständigen Veränderungen nicht. Wie kann sich jemand so entwickeln? Wie kann ein Mensch so viele Persönlichkeiten besitzen und das im Zuge eines einzigen Lebens?
Die Publizistin Uruvashi Bhutalia hat sich über den Erfolg dieses Romans sehr gefreut. Nicht zuletzt, weil es sich bei Tomb of Sand um das erste aus dem Hindi ins Englische übersetzte Buch handelt, das mit dem Booker Prize ausgezeichnet worden ist. Uruvashi Bhutalia ist auch als Autorin tätig. Für ihr Werk Geteiltes Schweigen etwa hat sie Menschen nach ihren Erfahrungen mit der Teilung Indiens befragt. Beispielsweise Damayanti Sahgal, eine junge Frau, die ihr Dorf verlässt und eine Odyssee ohnegleichen durchlebt. Wohin auch immer sie kommt, herrscht Gewalt. Keine Religionsgruppe ist davon ausgenommen.
Zwischenzeitlich suchte ich Zuflucht im Haus eines Bekannten unserer Familie. Aber da waren Jugendliche, die sehr viel tranken und dann gingen sie hin und brachten Moslems um. Sie hatten es auf einen Jüngeren abgesehen, der stark und gut aussehend war. Die Leute, die zu Gast waren, schrien durcheinander. Sie bringen ihn um. Sie bringen ihn um. Und sie verlegten sich aufs Bitten. Tötet ihn nicht. Er ist noch so jung. Und sie antworteten, wenn ein Hindu wird, lassen wir ihn frei, sonst aber nicht. Wir versuchten, ihn zu überreden. Wir sagten, Kind, werde Hindu. Aber der Junge brüllte, ich will kein Hindu werden. Sie können mir die Kehle durchschneiden, aber ich will kein Hindu werden. Ich weiß nicht, ob sie ihn umgebracht haben oder nicht. Es war schlimm damals. Überall lagen Leichen herum. Ich hatte kein Geld und keine Kleidung, nur Lumpen. Und das Gefühl, völlig allein zu sein auf dieser Welt.
Die Gräueltaten, von denen Uruvashi Bhutalia in Geteiltes Schweigen erzählt, überwiegen. Aber es gibt auch Anzeichen von Menschlichkeit. Hindus, die Muslime vor ihren Glaubensbrüdern in Sicherheit bringen, Sikhs, die Flüchtlinge jedweder Religion aufnehmen und mit Kleidung und Nahrung versorgen. Menschen, die sich nicht von der Angst vor dem Anderen einschüchtern lassen. Dass die anderen fremd und bedrohlich bleiben, vor allem wenn sie Muslime oder Christen sind, dafür sorgen gewisse Kräfte aus dem politischen Lager Indiens. Der Autor Nilanjan Mukhopadhyay beschäftigt sich seit fast 40 Jahren mit diesem Themenspektrum. Nilanjan Mukhopadhyay ist 60 Jahre alt, von bescheidenem Auftreten und sehr direkt. Er hat 2013 eine Biografie des heutigen Premierministers Narendra Modi verfasst und zahlreiche Bücher, Essays und Kommentare zum Aufstieg der Hindu-Nationalisten geschrieben.
My last book came out in December 2021, which is taking a complete look at.
Mein bisher letztes Buch ist im vergangenen Dezember herausgekommen. Darin beleuchte ich den Tempelstreit von Ayodhya, der den Vertretern des Hindu-Nationalismus großen Zulauf beschert hat.
Agitation for a Ram temple.
In The Demolition and the Verdict, Ayodhya and the Project to Reconfigure India, beschreibt Nilanjan Mukhopadhyay, wie rechtskonservative Politiker der BJP, der indischen Volkspartei, den hinduistischen Gott Rama zu ihrer Ikone machen, um so besonders viele Wählerstimmen der Hindus auf sich zu vereinen.
Als die BJP Ende Mai 2019 wiedergewählt wurde, kommentierte Narendra Modi das mit einem »Gott Rama lebt in jedem von uns« und wir alle tragen die Verantwortung dafür, sein Werk zu erfüllen. Sein Werk war zweifellos eine Anspielung auf den seit langem bestehenden Streit zwischen Muslimen und Hindus um ein Grundstück, auf dem Hindus einen Rama-Tempel erbauen wollten, obwohl dort bereits eine Moschee stand. 1992 hatten militante Hindus die Moschee zerstört. Sein Werk musste aber noch von höchster Stelle abgesegnet werden. 2019 verkündete der oberste Gerichtshof, dass das Grundstück den Hindus zugesprochen wurde. Damit war der rechtliche Rahmen geklärt. Und der Streit geht weiter.
Now the temple is being built.
Nun ist der Tempel gebaut worden und wir dürfen damit rechnen, dass in Zukunft noch mehr Moscheen Hindu-Tempeln weichen müssen. Die Situation ist im Fluss. Der Hindu-Nationalismus befindet sich seit der Unabhängigkeit des Landes im Aufwind und hat in den 1980er und in den 1990er Jahren nochmals an Fahrt aufgenommen. Seit 2014 mit Narendra Modi als Premierminister hat sich die Bewegung dann in ganz neue Höhen aufgeschwungen.
Unbeirrt verfolgen die Hindu-Nationalisten unter Narendra Modi ihren Kurs weiter. Dass der oberste Gerichtshof den Hindus ihre heilige Stätte zugesprochen hatte, kam dem natürlich zu Pass. Und die Souveränität der Richter darf wohl angezweifelt werden, das wird aber nie zu beweisen sein. Dass die Regierung ihre Hand im Spiel hatte, war jedoch unverkennbar. Nicht zuletzt, weil der Fall Ayodhya auf einmal unindisch schnell durchgewunken wurde. Vielleicht verschwindet der Rama-Tempel von Ayodhya ja irgendwann aus dem kollektiven Gedächtnis. Aber die Geisteshaltung, die im Verlauf des politischen Kampfes um den Tempel entstanden ist, sie zu ändern, dürfte ein sehr schwieriges Unterfangen werden.
Viel hätten die meisten seiner Landsleute nicht aus ihrer Geschichte gelernt, fügt der Autor dieser bitteren Abrechnung mit der Regierung hinzu. Das Ideal der BJP, ein reiner Hindu-Staat, rücke näher, sagt Nilanjan Mukhopadhyay, der in eine Hindu-Kaste hineingeboren ist, sich aber als Agnostiker versteht.
Herr Modi schafft es, die Mehrheit der Hindus für sich zu gewinnen, indem Hindus und Muslime in zwei verschiedene Lager gespalten werden und man ständig Hass und Misstrauen gegenüber Muslimen sät. Doch nichts in diesem Land hängt allein von einer Person ab. Unser Premierminister hat eine gewisse Schubkraft, aber der Aufstieg der Hindu-Nationalisten ist nicht nur auf Herrn Modi zurückzuführen. Hinter all dem steht eine längere Entwicklung, die bereits vor vielen Jahrzehnten begonnen hat.
75 Jahre danach, das literarische Erbe der indischen Teilung von Margarete Blümel. Es sprachen Stefanie Eid, Michael Rotschopf, Anne Ratzfeld und Ulrich Lipka. Regie Stefanie Lasai, Ton Hermann Leppich, Redaktion Dorothea Westphal. Arooj Aftab. Sie ist die erste pakistanische Musikerin, die einen Grammy gewonnen hat. Das war im April diesen Jahres und in ihrer Musik schlägt sie Brücken zwischen verschiedenen Stilen und Kulturen. Um Schmerz und Verlust geht es in vielen ihrer Songs, aber auch um Trost. Und dies ist einer ihrer Lieblingssongs. Auf Deutsch würde man ihn so übersetzen: Bitte rückgängig machen. Thank you.
Pero